Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mir noch mal ein paar Runden so das Viertel angeschaut, bis mein Auto einen passenden Platz hatte. Tut mir leid, dass ich es ein bisschen spannend gemacht habe heute Morgen. Ich habe von einer Geschichte gelesen, die passierte in Italien und die war nicht so lustig. Er spielte nämlich regelmäßig Lotto und eines Tages, als er die Nachrichten schaut, traut er seinen Augen nicht. Es sind seine Zahlen, die da kommen. Alle richtig getippt. Und jetzt geht er hin, will seinen Gewinn haben, aber da hat er ein Problem. Denn die Lottoschein-Lesemaschine hat falsch gelesen und entscheidend ist der Ausdruck und nicht der Schein, den er ausgefüllt hat. Er hätte kontrollieren müssen, leider nicht gewonnen, leider verloren. Nicht das große Losgezogen. Wirklich, wirklich schade. Ich weiß gar nicht, wie das heute funktioniert. Ich habe sowieso noch nie Lotto gespielt. Keine Ahnung, wie das geht. Meine Mama hat auch nie Lotto gespielt, hoffte aber immer zu gewinnen. Habe ich hier irgendwann mal heimlich los von der ARD-Fernsehlotterie oder was das da war, gekauft und dachte, vielleicht kann ich sie mal überraschen. Hat aber auch nicht geklappt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man was gewinnt, ist ja auch, glaube ich, 1 zu 120 Millionen oder so. Und spielen, glaube ich, nicht alle Deutschen Lotto, also ziemlich gering, dass man da was gewinnt. Große losgezogen, der junge Mann hier nicht. Ich lese uns mal aus Klagelieder 3 ein paar Verse, die klar machen, dass man das große Los ziehen kann. Klagelieder 3, 22 bis 24. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Das ist ein richtig schöner Picktext. Ja, viele Texte in den Psalmen, Propheten und hier Klagelieder, die werden gerne dazu verwendet, dass man sich da was rauspickt. Und das ist bei den Klageliedern ganz gefährlich, denn man sucht sich die schönen Sachen raus und die schwierigen unterlässt man. Deshalb muss ich mir vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, du pickst da auch ein bisschen rum. Ja, wenn man die ganzen Klagelieder mal so durchliest, bekommt man eher einen Eindruck davon, boah, das ist aber ganz schön heftig, was dem armen Jeremia dort begegnet. Ja, der ganzen Stadt. Jeremia war so einer der letzten Propheten der Königszeit in Jerusalem tätig und das über 40 Jahre. Er wurde als ganz junger Kerl berufen. Und sein Job war es, Juda, so hieß das Südreich, Juda in den Untergang zu begleiten. Schöner Job für einen jungen Kerl. Er predigte immer Umkehr und die Leute wollten nicht. Er predigte Buße, da hat er Haue bekommen und solche Dinge. Also er musste viel einstecken von Widersachern, wo er sehen konnte, die fahren mit 180 auf eine Wand zu. Das gibt eine schwere Katastrophe. Das kann man im Propheten Jeremia so nachempfinden. Und hier die Klagelieder, da verarbeitet er nun, dass Jerusalem gefallen ist, zerstört ist, alle Freude dahin, keine Feste mehr, keine Menschen mehr da. Ich habe das immer als ganz, ganz schlimm empfunden, wenn ich irgendwo zu bekannten Treffpunkten gegangen bin. So als junger Kerl will ich mit Freunden treffen. Da ist kein Mensch. Gehst auf den Bolzplatz, ist gar kein Spiel. Keine Sau da. Keiner läuft da auf dem Platz rum. Keiner steht da am Rand. Keinen, mit dem du schnacken kannst oder sonst was. Keiner da. Alles leer. Und so fühlt sich ein Jeremia, so fühlt sich Jerusalem an. Die Stadt der Freude, der Feste, der Gegenwart Gottes, alles weg. Menschen weg, diese Herrlichkeit weg. Und das ist so der Startpunkt, wo das große Los beginnt. Das beginnt eigentlich eher mit Hoffnungslosigkeit. hoffnungslos, es ist ein eher schlimmes Los. Also, wenn man Kapitel 3 nimmt, da kommen auch ganz, ganz andere Töne durch als Freudentöne, wie den, den ich eben gelesen habe. Nämlich, wie Gott sich auf die Seite der Gegner geschlagen hat. Ja, unser Gott nicht für uns, sondern gegen uns in diesem Fall. Das empfinden die Judäer. Er kämpft also sozusagen in den Reihen der Gegner der Babylonier gegen sein eigenes Volk. Das machten die Götter der anderen Völker eigentlich selten. Warum tut der Gott Israels so etwas? Warum stellt er sich auf die Seite der Gegner? Weil Israel fürchterlich schrecklich diesen Bund mit Gott immer wieder übertreten hat. Gott den Rücken zugewandt hat. Deshalb kommt auf Bundesbruch nun der Bundesfluch. Oder sagen wir mal bei Vertragsbruch die Vertragsstrafe. Wenn ihr das nicht erfüllt, dann werde ich euch Zeichen schicken, dass ihr umkehrt. Und das letzte ist Schwert, Hunger, Pest, wie Jeremia immer wieder ankündigt. Ich werde euch den Krieg ins Land schicken, der alles andere mit sich bringt. Dann liest man so in Kapitel 3, zum Beispiel Vers 7, er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Also die Babylonier schlagen einen Wall um die Stadt herum, belagern sie. Das sind Riesenbauprojekte gewesen, wo man ganz viel Bauholz brauchte, ganz viel Schotter, Geröll, Erde, um so einen Wall aufzubauen, um eine Bresche zu schlagen, eine Rampe anzulegen und solche Geschichten haben die alles gemacht. Die hatten viele, viele Leute, hunderttausende Soldaten und ganz viel Zeit. Und Gott war da mit dabei. Oder noch schlimmer, Vers 12, er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Ja, die Bogenschützen der Babylonier, da legt Gott selber Hand mit an, heißt es so ungefähr. Also Gott ist Feind geworden, ganz befremdlich für den Frommen. Und Jeremia hat genau das immer angekündigt. Kehrt um, sonst schickt Gott euch das Schwert ins Land. Es wird Krieg geben. Im Gefolge des Krieges Hunger, Auszehrung und im Gefolge von Belagerung wird es auch zu Seuchen kommen. Ganz, ganz schlimm. Und das Resümee ist dann Vers 18. Mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Das ist eine Seite Gottes, die wir nicht so gut verstehen können, die wir eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Eine verborgene Seite Gottes, zu der wir nicht leichten Zugang haben. Warum tut Gott das? Er ist gerecht. Er muss Sünde strafen, ja. Aber muss er so hart strafen, wie er sein Volk hier gestraft hat? Naja, wir wissen nicht alles. Wir haben nicht in Gottes Rat gesessen, ich auch nicht. Auch wenn man Theologie studiert, ist man nachher manchmal genauso klug wie vorher. Dann weiß ne, man löst zwei Fragen und 20 neue kommen auf und fühlt sich genauso ahnungslos wie zu Beginn. So ging es mir mit manchen Fragen und ich kann auch nicht zu allem sagen, das macht Gott deshalb. Das weiß Gott so. Und wenn es uns mal schlecht geht, weiß ich ganz genau, das kommt da und da daher. Und ich bin der Profi-Seelsorger und kann jedem sein Leid erklären. Pustekuchen. Kann ich nicht, denn ich bin nicht Gott, sondern nur ein Mensch. Das kann auch ein Jeremia nicht. Also das Große losgezogen, nein, sagt Jeremia, so schnell schießen die Preußen nicht. Das war eher ein schlimmes Los, was uns hier begegnet ist. Jeremia ist aber ganz ehrlich mit seiner Klage. Und das ist mal eine erste Adresse, die man nehmen kann. Egal, was mir begegnet, egal, wie krumm das kommt, Und wie schlimm ich das empfinde, ich kann das alles Gott vor die Füße werfen. Das zeigen die Klagelieder, dass man ganz offen klagen kann. Jeremia kann ganz offen einen Vorwurf gegen Gott erheben und sagt, du bist selber fies zu mir gewesen. Das tun die Psalmisten und sagen, Gott, wo bist du denn? Ich merke nichts von dir. Ganz, ganz viele Psalmen sind keine Lobpsalmen, keine Vertrauenspsalmen, sondern Klagepsalmen. Psalm 13, düster, finster, Gott, wo bist du? Psalm 39, man spürt kaum eine Hoffnung. Und hier die Klagelieder beginnen eben auch so und nehmen diesen Anlauf, verschweigen nicht die Wirklichkeit. Die Christen sind auch nicht Leute, denen es immer gut geht, die ständig auf sonnigen Höhen mit dem Heiland wandeln. Oder wie heißt das in dem schönen Lied so? Stetiges Wandeln auf sonnigen Höhen stimmt nicht. Als ich jetzt hier vom hohen Westerwald, ne, Rengsdorf durch den Tunnel gefahren bin, hatte ich auf einmal Nebel. Dachte ich, oh, der Rhein liegt im Nebel. Ja, und der zieht hoch bis vor diese Barriere. Rengsdorf hält uns den Regen, den Nebel ab da oben. Da schien ja fast die Sonne bei uns. In der Regel ist allerdings umgekehrt, muss ich auch zugeben. Ne? Also kein Neid. Also eine wirkliche Katastrophe. Es ging ihm, dem Jeremia, fast so wie diesem Bauarbeiter, der gerne mal eine Maschine seines Chefs benutzen wollte. In diesem Fall einen Radlader. Das ist so ein Bagger mit einer riesen Schaufel vorne. Eine Art Bagger ist nicht wirklich ein Bagger. Ja, wie ein Traktor aus mit einer riesen Schaufel davor. Und weil er das eigentlich nicht durfte, hat er sich den nachts geholt und fuhr dann damit über die Straßen. Und die Polizei fand das dann nicht so lustig, hat ihn angehalten und fragte, was machen Sie denn mit diesem Radlader hier, nachts auf der Straße, sagte spontan. Pluspunkte beim Chef sammeln. Die Antwort, heute sammeln Sie keine Pluspunkte, heute sammeln Sie nur Minuspunkte. Ich glaube, der Chef fand das auch nicht so lustig, denn so richtig gut beleuchtet sind diese Baumaschinen ja auch nicht, weil die für einen Taggebrauch ja ausgelegt sind. Schlimmes Los für Jeremia. Aber in diesem Ganzen gibt es zweitens auch eine Gewissheit, dass Gottes Güte grenzenlos ist. Gott lässt mich nicht los. Und das feiert dieser Text. Die Güte des Herrn ist, dass sie nicht gar aus in seine Barmherzigkeit hat, noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Man könnte übersetzen, die treue Erweise Gottes sind es, dass wir noch nicht alle sind. Die Freundlichkeitserweise, die Liebeserweise Gottes, die treue Erweise, seine treuen Taten. Gott steht treu zu seinem Volk über den Bund hinaus, den das Volk gebrochen hat. Das ist auch etwas, was Jeremia verkündigt, dass sie ständig den Bund brechen, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat. Aber dass Gott einen neuen Bund schaffen wird. Das ist die einzige Stelle im Alten Testament, wo der Begriff neuer Bund vorkommt. Jeremia 31, Vers 31. Und das ist diese Treue Gottes, die ganz in seinem Wesen verankert ist, dass er zu seinem Wort steht über die Wortbrüchigkeit des Menschen hinaus. Und Israel ist das Langzeitprojekt, genau das zu beweisen, wie treulos Menschen sind, und wie treu Gott doch dagegen ist. Nein, Gott hat noch nicht Schluss gemacht. Es gibt noch eine Zukunft. Im Moment sieht das alles ganz wüst und öde aus dort für Jeremia. Er sitzt auf den Trümmern Jerusalems und weint sich die Seele aus dem Leib. Jeremia, der weinende Prophet. Aber es wird eine Zukunft geben für das Volk und man wird wieder Feste feiern in Jerusalem. Und auch das passiert hier. Jeremia sitzt auf dem Schrott des Lebens, seinem Lebenswerk. Kannst mal nebenbei, das wäre ja ein Pastor, ne? Erwiesene Erfolgslosigkeit. Gemeinde ist nach 40 Jahren Dienst ein desolater Haufen, völlig in Trümmern. Gemeindehaus runtergekommen, keine Menschen mehr da. 15 Spaltungen oder sonst was. Ihr Lehre bis zum geht nicht mehr. Nein, dieser Jeremia hat ganz treu Gottes Wort gepredigt und dennoch ging das Volk Gottes den Bach runter. Ich sage das immer meinen Seminaristen, also keine Stellenbeschreibung, die man heute für Pastoren veröffentlicht, hätte je Jeremia gefunden. Denn der Mann war zwar Gott treu, und das hat ihn aber keinen Erfolg gebracht. Keinen Erfolg, aber langfristig viel Frucht. Durch sein Wort und durch sein Ergehen, wie viel Menschen er dort Mut machen kann, die sich manchmal ähnlich verlassen fühlen. Nun, Gott hat gestraft, aber es gibt einen neuen Anfang. Gott ist da. Manchmal versteht man es nicht, aber manches macht auch große Hoffnung. Ich habe einen Neffen, wir nennen ihn immer unseren Wunderknaben. Er heißt Malte. Er ist viel zu früh geboren, also vor 7 Jahren, ist schon was länger her. Und dann der Sommer 2010, Mai geboren, der führte ihn dann so Anfang August ganz an die Grenze zwischen Leben und Tod. Und mein Bruder, meine Schwägerin, die waren mit ihm in einer Spezialklinik in Bremen und in Norddeutschland. Und die Ärzte wussten keinen Rat mehr. Und meine Schwägerin sagte immer, hört nicht auf zu beten, dass die Ärzte weiterfragen. Und ein Oberarzt hatte ein freies Wochenende und fragte sich immer, ging ihm durch den Kopf, was ist mit diesem Jungen los, bis er eine Idee hatte. Er war durch Medikamentengabe so freigeschossen von allen möglichen Keimen. Das war dann seine Theorie, es könnte ein Keim sein, der sich da so ausbreitet, den wir bei Kindern noch nie nachgewiesen haben, bei Frühgeborenen. Nächsten Montag ist er wieder an der Stelle und macht eine Untersuchung, stellt genau fest, das ist es. Jetzt ist die Frage, wie verabreicht man, ich weiß nicht, 800 Gramm oder was der Kerl gewogen hat, wie verabreicht man dem die richtige Dosis von einem Medikament, das man noch nie einem so kleinen Kind gegeben hat. Man wurde nur bei Erwachsenen bisher angewendet. Ja, testen. Und es wurde jeden Tag besser. Der Fall ist dann dokumentiert worden, auf Kongressen vorgestellt, wissenschaftlich veröffentlicht und so hat bisher vielen, vielen Kindern das Leben gerettet. Also mein Bruder, meine Schwägerin sind durch tiefe, tiefe Täler gegangen und der Junge ist heute immer noch ein bisschen eingeschränkt. Seine Lunge, so der Schwachpunkt, die hat keine 100%, die ist deutlich drunter, aber er ist jetzt eingeschult worden. Geht zur Schule, schafft das, kommt da mit und alles. Unser Wunderknabe, nicht immer. Weil Gott hat da viele Wunder getan. Dass er überhaupt geboren werden konnte, dass er das alles überlebt hat und dass er so vielen anderen Kindern durch sein Schicksal auch das Leben bisher gerettet hat. Das ist ganz toll. Das wissen wir manchmal nicht, was uns passiert, wie es uns geht, wie das vielleicht anderen Menschen zum Segen werden kann. Deshalb, Gott steht auf unserer Seite. Die Güte des Herrn ist da. Seine Treue hört nicht auf. Er zieht sich nicht zurück. Gott bleibt an unserer Seite. Und er wird mit unseren Problemen fertig. Er wird mit unserer Schuld fertig, mit allem. Gott ist da. Das ist das große Los. Und das fordert jetzt natürlich eine Antwort heraus. Und die finden wir hier in Vers 24. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Jeremia war ja nicht nur ein Prophet, er war auch priesterlicher Herkunft. Mit den Priestern war das so etwas Besonderes. Die lebten nicht von Ackerbau und Viehzucht, wie sonst alle möglichen Menschen dort in der Antike, im antiken Israel, sondern er lebte von den Abgaben, die die Israeliten Gott schenkten und wovon dann die Leviten und die Priester leben sollten. Jeder Stamm und jede Familie bekam so einen Teil, einen Anteil am Landbesitz, nur die Priester nicht und die Leviten auch nicht. Euer Teil ist der Herr, heißt es mal in 5. Mose 18. Anteil ist Gott selber. Nun, Von ihm werdet ihr versorgt, indem die Menschen ihre Zehnten, ihre Abgaben, ihre Erstlinge und so geben. Und das drückt Jeremia hier nochmal ganz neu aus. Ich habe alles verloren, aber Gott kann mir keiner wegnehmen. Alles weg. Gott nicht. Häuser zerstört, alles zertrampelt von den Feinden. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Es ist mir das Wichtigste überhaupt. Vor 50 Jahren, glaube ich, etwa, oder 60, sagte sich ein junger Mann, der hieß Jim Elliot, hatte hohe Talente, eine große Karriere in Aussicht, aber alle Angebote schlug er in den Wind. Arrogant? Nein. Er war von Jesus gepackt. Und er sagte, wahrlich, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und er gab alles hin. Bekannterweise starb er ziemlich früh in seinem Missionseinsatz. Es zog ihn zu den Indianern in Südamerika und er wurde dort ermordet. Später steht ja seine Witwe seinem Mörder gegenüber und hat die Kraft, diesem Mann zu vergeben. Bombastisch. Das war seine große Leidenschaft und seine Liebe, und seine Frau hat die geteilt. Und Jeremia sagt, ich habe Gott ergriffen. Das ist mir das Allerwichtigste. Das kann mir keiner nehmen. Jerusalem kann man mir nehmen. Das nicht. Alles andere wird zweitrangig. Einer der großen Theologen, vielleicht der größte des 20. Jahrhunderts, wurde einmal gefragt, Karl Barth. Es ist nicht alles Gold, was er so abgesondert hat, aber der Satz ist wirklich gut. Er wurde gefragt, welches ist der erhabenste Gedanke, der ihm je gekommen ist? Toll, sowas einen Theologen zu fragen. Fragt nach der theologischen Größe, ne? Hat vieles Großes abgelassen. Er sagte, der erhabenste Gedanke, den ich je gehabt habe, ist die einfache Wahrheit. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Ein Kinderlied. Und ehrlich, ich kenne auch keinen Erhabeneren. Jesus liebt mich. Gott liebt mich, weil er Jesus gegeben hat. Und Jesus hat sich hingegeben, weil er mich liebt. Und das sagt mir die Bibel. Paul Gerhardt hat das in unsterbliche Worte gefasst. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein. Ich bin dein. Niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Dann geht's noch weiter. Lass mich hingelangen, wo ich dich und du mich ewig werd empfangen. Sag das einmal deinem Gott, so Jeremia das macht. Der Herr ist mein Teil. Sag ihm das. Vielleicht schreibst du mal ein Gedicht, singst ein Lied. Man kann übrigens auch singen, wenn keiner zuhört. Heutzutage lässt man ja singen, singt man eigentlich gar nicht mehr selber, es fällt schon auf. Und ich habe ja hier schon mal über die Diskriminierung meiner Person gesprochen, bloß weil ich bei der Arbeit schon mal gesungen habe. Ne? Und mein Chef mir sagte, aber der ist ja jetzt auch weg, der Klaus Schmidt, deine Stimme reicht höchstens für die Badewanne. Ist ja auch egal. Ich bade gar nicht, ich dusche. Ist ja auch egal. Der Herr freut sich drüber, hat mir ja die Stimme gegeben, wie sie ist. Ne? Nicht so, wie sie sein sollte oder wie sie für andere schön klingt. Ich finde, so schlimm ist das gar nicht, wenn ich singe. Also man darf Gott ein Lied singen, ein Gedicht schreiben, auf einem Spaziergang ihm was Gutes sagen. Viele von euch müssen ja vielleicht sowieso noch mal raus und wählen. Ne? Keine Ahnung, auf dem Weg zur Wahl kann man auch beten, ne? Dass Gott das Schlimmste verhüten möge oder so. Ich habe das ganz Große losgezogen. Was kann man Gott sagen? Der Herr ist mein Teil, du bist mein Ein und Alles. Das ist Gnade. Gott ist da. Dann ist natürlich die Frage, wie gnädig bin ich denn? Jo, das ist ein bisschen schwerer. Das ist eine Aufgabe, dass das durchstrahlt. Ich glaube, der erste Schritt dazu, ein bisschen gnädiger zu werden, ist wirklich zu verstehen, dass Gott mir alles vergeben hat. Dass das Leistungsprinzip im christlichen Glauben aufgehoben ist. Dass ich alles von Gott empfange, von ihm, meinem Schöpfer, und ihm, meinem Retter und Erlöser. Dass ich das wirklich verstehe, das sollte mich ein bisschen gnädiger und barmherziger mit Menschen machen, die sich vielleicht auch manchmal nicht ganz so anstellen, wie es gut wäre und wie ich das erwarte. Aber dazu sind ja Menschen da, ne? Oder wie mal jemand betete oder sagte, wir wussten noch gar nicht, wie wenig Geduld wir hatten, bis uns der Herr Bruder XY schickte oder so. Auch das kann einen wirklich voranbringen. Was ist, wenn Gnade mein Prinzip ist? Diese Gnade, die Gott mir gibt. Da kann ich vielleicht vergeben, wenn der Chef mir dumm kommt oder auch selber sagen, tut mir leid, was ich da gemacht habe, möchte mich entschuldigen. Das war nicht passend. Gnade. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir sehr, dass du der gütige Gott uns gnädig bist. Du bist groß und dennoch nimmst du uns wahr, auch wenn wir uns ganz klein fühlen. Du bist herrlich und mächtig. Danke dafür. Du bist gütig und barmherzig. Danke. Amen.